Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum internationalen Frühschoppen. Frühschoppen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich tauche mal ab für die, die es per Video sehen. Moment. Also, wir kriegen gerade ein Gläschen Wein eingeschenkt. Ich habe die Zigarre an, der Raum ist durchgedampft. Und Werner Höfer, von der sitzt leider der Lars davor, fängt jetzt gleich an mit der Moderation. Guten Morgen, lieber Lars.
Schönen guten Morgen. Jetzt hast du mal ein bisschen, hast du mich mal ein bisschen zur Seite gedreht. Jetzt sieht man's. Du sagst Werner Höfer, der Name sagt mir ehrlich gesagt nichts. Kannst du vielleicht noch mal kurz für alle Jüngeren wie mich sagen, was wir da genau im Hintergrund sehen?
Also es gibt eine legendäre Fernsehsendung, die war immer sonntags morgens, der hieß der internationale Frühschoppen. Und da wurde, ja, hat Werner Höfer, das war der Journalist, der das moderiert hat, der hinterher ein bisschen Skandal umwittert war, aber der hat das dann schon sehr, sehr gut gemacht, andere Journalisten interviewt zu Geschehen, zu Weltgeschehnissen. Ja, wurde dann diskutiert, 4, 5 Leute, die da drin waren, ein Gerd Ruge, der auch dir noch was sagen dürfte, Schalatour und so weiter, das
Ja.
waren der Gang Gäste. Und es war in den Anfangsjahren, später hat es sich, glaube ich, geändert, auch durchaus Usus, dass eben, wie wir hier sehen, Wein oder Getränke ausgeschaltet wurden, alkoholische Getränke ausgeschaltet wurden. Und man sieht auch hier, dass die Zigarettenschachtel vor Werner Höfer liegt. Es wurde auch gequalmt. Etwas, was natürlich heute in jeglicher Beziehung undenkbar ist. Ja.
Wobei es
Also,
den
und es ist natürlich
internationalen,
ein
vielleicht ganz kurz, den internationalen Frühschoppen gibt es immer noch. Es gibt ja den Presseclub jeden Sonntag und ich glaube, einmal im Monat ist es immer noch der internationale Frühschoppen mit. Da
Ja,
sind
aber
dann
es ist
internationale Gäste dabei. Aber es wird nicht mehr getrunken und geraucht, glaube ich.
Nein, es sind andere Zeiten, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild
Ja.
und es war und ist, glaube ich, eine Sendung der Öffentlich-Rechtlichen, sprich der ARD. Womit wir dann beim Thema wären, ich begrüße unseren Korrespondenten Lars Basche, live aus dem Münchner Studio zugeschaltet, Lars. Öffentlich-Rechtliche, wir haben schon kurz im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich wird es jetzt heute nicht reichen. Ne? Vor allem, weil
Ja,
wir jetzt so viel gelabert haben im Vorgespräch, ne? Also in der Einleitung.
Ja, genau. Nee, es wird nicht reichen. Ich muss sagen, ich sehe vor lauter Tabs, die ich hier auf meinem Computer aufhabe, das Thema nicht mehr, so ungefähr. Also wie du gesagt hast, es ist ein sehr großes Thema, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Zukunft, vielleicht die Gegenwart und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist sehr groß. Aber wir hatten jetzt ja gesagt, dass wir vielleicht mal konkret einsteigen wollen und auch jetzt angesichts der, ja, der vielen Diskussionen, die es ja eigentlich schon länger gibt, aber jetzt durch die Demos in der letzten Zeit ja nochmal an Fahrt aufgenommen hat, wollen wir uns das vielleicht erstmal der Frage widmen, wie denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit, ja, Demokratiefeinden generell und mit der AfD im Besonderen umgehen sollte und wie sie vielleicht gerade umgehen. Das genau wollen wir heute mal angehen und vielleicht ein bisschen grundsätzlicher dann nächste Woche werden.
Und das wollen wir
Und
hart, aber fair diskutieren.
das wollen wir hart, aber fair diskutieren. Super Übergang, vielen Dank. Das ist super Brücke geschlagen. Genau, gestern am 5.2. Montag gab es die Sendung Hart, aber fair mit Luis Klamroth heißt er. Und da war eben, in der Tat, ist öffentlich-rechtlich, wird in der im Ersten gezeigt. Du hast gesagt, du hast es geguckt gestern in Auszügen. Ich
Nur
habe
einen kurzen Auszug leider. Du hast wahrscheinlich mehr gesehen als ich, aber zur Sache.
Ich habe es gehört. Ich höre ja immer die Sachen dann als Podcast, als Audioversion auf dem Weg zur Arbeit oder so. Genau, und das war Hart aber fair, ist eben eine Diskussionsrunde. Und da waren eben einige Gäste dabei, unter anderem jemand von der, jetzt muss ich mal gerade die Namen aufnehmen, unter anderem jemand von der AfD. Also es war ein interessantes Format. Also zuerst wurden drei Menschen befragt oder haben miteinander diskutiert, und zwar Lamia Kador, wenn ich hoffe, ich habe es einigermaßen ausgesprochen, von Bündnis 90 Die Grünen, Abgeordnete, Leiterin der Arbeitsgruppe Inneres und Heimat, dann Colleen Ullmann-Fernandez, Schauspielerin und Moderatorin, und vier waren es, Celia Sasic, Vizepräsidentin des DFB, und das ist der andere, jetzt habe ich gerade den Namen von dem vierten, er war Landrat, ist Landrat der CDU, den Namen habe ich gerade nicht, aber ist ein Mann, kann man ja durchaus mal unterschlagen. Die haben eben zuerst diskutiert, dann war Ulf Burmeier, Jurist von dem Podcast Lage der Nation, sehr empfehlenswerter Podcast, dabei, und dann gab es eben nochmal eine Diskussion eben mit besagtem Vertreter der AfD, live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion AfD, Mario Vogt, Vorsitzender im Landesverband Thüringen, also derjenige, der gegen Herrn Höcke antritt. Und genau, da war die Lamia Kador von den Grünen dann dabei. Und es war eben eine sehr lebhafte Diskussion. Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen?
Ich habe sehr, sehr wenig gesehen. Ich habe nur gesehen, gefühlt, dass alle anderen, ich glaube, da waren sie dann vier gegen den AfDler, was ich auch natürlich gut fand, und ihn da
Ja.
quasi unter Beschuss genommen haben. Und er hat versucht, sich zu wehren, natürlich mit der üblichen AfD-Sprech alles abzustreiten. Das waren vielleicht 3, 4 Minuten, die ich gesehen habe. Ich
Okay.
kann es teilweise nicht sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich die Typen sehe, dann, sorry, das schneiden wir dann hinterher raus, kriege ich das Kotzen. Aber der Punkt war ja, warum wir das jetzt erwähnen, soll man AfDler in die Öffentlich-Rechtlichen einladen, soll man denen eine Plattform geben, eine Bühne geben, in denen sie sich profilieren können. Ich bin ja von uns beiden denen, der eher im Fediverse unterwegs, auf Mastodon unterwegs ist. Da gibt es täglich, auch heute Morgen wieder, Kommentare, warum gibt er den Leuten da überhaupt eine Sprechzeit? Das sind Feinde der Demokratie. Den sollte man es nicht geben und das sollte man anders covern. Also ein sehr kontroverses Thema, das dort eben diskutiert wird. Und im Fediverse ist es relativ eindeutig, ist, nee, bitte keine Sprechzeit für die AfDler. Und ich erinnere mich auch, so vor 10 Tagen, 14 Tagen gab es ein Interview von der Frau Maischberger, prominent, glaube ich, 19:30 Uhr oder sowas in die Ecke rum mit dem Herrn Kubala. Und ich habe vorher geschrieben, sagt, lass es doch, der profiliert sich doch wieder nur. Und ihr schafft es nicht, die Leute inhaltlich zu stellen, weil die natürlich sehr, sehr geschult sind, ihre Strategien haben. Kann man auch nachlesen, wie sie in Interviews agieren, um da durchzukommen. Der Herr Gauland ist ein sehr gutes Beispiel auch. Und sie hat das Interview geführt und sie ist einer der, ich sage jetzt mal, der wenigen, die es dann geschafft hat, ihn wirklich zu entlarven, ihn wirklich festzunageln, sodass er total geschwommen ist. Das erscheint aber vielen eher die Ausnahme zu sein.
Ja, genau. Also es gibt ja, also ich bin da nicht ganz so, oder habe mir da noch keine, vielleicht gibt es auch keine eindeutige Meinung, habe mir auch noch keine gebildet jetzt zur Frage, soll die AfD, sollen AfD-Vertreterinnen und Vertreter in öffentlich-rechtlichen Diskussionsrunden oder im Fernsehen mal allgemein auftreten? Du hast jetzt gesagt, soll man ihnen eine Plattform geben? Das ist ja schon ein bisschen wertend. Eine Plattform geben heißt ja, sie können da ungefragt ihre Überzeugungen, ihre Meinungen, auch ihre Lügen dann eben verbreiten. Das würde ich mal so grundsätzlich unter Plattform geben verstehen. Es gibt eben unterschiedliche Ansätze, ne? Es gibt eben diese One-on-One-Situation. Eine Journalistin interviewt oder redet mit einem Vertreter der
Ja.
AfD, was du gerade mit Frau Maischberger gesagt hattest. Dann gibt es eben das Format wie gestern bei Hard Aber Fair, eine Diskussionsrunde noch mit Publikum, was auch ein Aspekt ist, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden gleich, wo eben dann miteinander diskutiert werden soll. Es ist meistens ein gegenseitiges Unterbrechen und Anschreien. Und dann gibt es ja auch noch so Formate, wo jetzt zwei Vertreterinnen von aus Politik oder aus Gesellschaft miteinander diskutieren mit einer Moderatorin oder einem Moderator. Und ich muss sagen, jetzt das Beispiel, ich habe es jetzt Frau Maischberger nicht gesehen, aber ich glaube erstens, dass das kommt mir als das sinnvollere Format vor. Ich glaube, diese Diskussionsrunden, wo mehrere miteinander versuchen zu diskutieren, wo doch das Publikum dahinter ist, die bei jedem, was ihnen gefällt oder nicht gefällt, dann klatschen oder buhen, das bringt nichts. Ich glaube, das können wir ja wirklich, also das hat sich, glaube ich, jetzt mittlerweile zur Genüge gezeigt, dass das nichts bringt. Der AfD-Vertreter gestern wurde zwar auch immer wieder mal gestellt, es wurde versucht, ihn zu widerlegen, es wurden Argumente gegen ihn gebracht. Aber das geht halt unter in dem großen Gebrüll und in dem großen Geklatsche und allem drum und dran. Ich glaube, das trägt nicht bei zur Diskussion und zur Meinungsbildung.
Also ich habe noch keine Besprechung gehört. Da ich vorher mit der Technik gekämpft habe,
Ich auch
gebe ich
nicht.
ganz ehrlich zu, wie es andere wahrgenommen haben. Ich wage mir nicht das Urteil für diese Sendung zu treffen, weil ich wirklich nur so kurz da reingeschaut habe und dann war es auch gleich Umschaltung zu den Tagesthemen. Also habe ich nur das Ende so ein bisschen mitbekommen. Ja, schwierig. Schwieriges Thema von der ganzen Geschichte. Und vielleicht kaprizieren das mal nicht nur auf AfD oder das ist ja mal momentan unser Problem, aber Verfassungsfeinde, darf man denen oder soll man denen eine Plattform geben? So würde ich es eher sagen. Und wenn Leute vom Verfassungsschutz beobachtet werden, als rechtsextremistisch eingeordnet werden, habe ich da auch so ein bisschen Bauchschmerzen, ob man das tun sollte. Und es gibt ja auch andere Länder, die es nicht tun, oder Regionen, die es nicht tun. Wir haben da auch rausgesucht, das Beispiel Wallonien, wo man seit Jahren eigentlich gesagt hat, wir geben Rechtsextremen keine Live-Plattform, dürfen wir uns nicht live auftreten. Und zwar nicht nur im Fernsehen, sondern man hat das also über das öffentlich-rechtliche ein Übereinkommen getroffen. Wir berichten über sie, aber dann eben indirekt. Also wir bearbeiten das und strahlen es dann aus, aber Live-Auftritte haben die nicht. Dazu ist natürlich jetzt bei uns in Deutschland wahrscheinlich eh zu spät. Und man muss natürlich auch dann mal gegenüberlegen, drüberlegen über den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass, also da sind wir drüber hinweg, den keine, die nicht einzuladen und auch nicht zu Live-Diskussionen einzuladen. Das ist ja jetzt zur Genüge passiert. Also ich glaube, es ist, also ich bin da nicht so, dass, also ich glaube nicht, dass man ihnen keine, dass man sie nicht einladen sollte. Ich glaube schon, dass es sinnvoll sein kann, sie auch zu Gesprächen, zu bestimmten Formaten einzuladen. Es hängt halt wahnsinnig viel an den jeweiligen Menschen, die mit denen reden. Also an den, sagen wir mal, gehen wir jetzt mal auf Journalistinnen und Journalisten ein. Die müssen sehr, sehr gut vorbereitet sein. Es muss, es gibt ja diesen berühmten Faktencheck zum Beispiel. Ne? Da wird ja dann immer gesagt, ja, Sie können jetzt hier sagen, was Sie wollen, aber wir prüfen das dann morgen im Faktencheck und da gucken dann von 10 Leuten 0,2 gucken da rein. Also das ist dieser Faktencheck im Nachhinein. Ich glaube nicht, dass der irgendetwas bringt. Du musst eigentlich einen Live-Faktencheck machen und für diesen Live-Faktencheck müssen halt die jeweiligen Journalistinnen und Journalisten halt sehr, sehr gut vorbereitet sein. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an denen halt viele auch gescheitert sind, muss man ja sagen. Es gibt ja genug Beispiele, wo das halt einfach nicht funktioniert hat in der Vergangenheit.
Der Lanz, Markus Lanz, ist wohl krachend gescheitert. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Ja, wie gesagt, die Frau Maischberger unter Chapeau hätte ich ihr jetzt nicht zugetraut. Mein Fehler, hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es nicht zu spät ist. Ich glaube, man konnte schon gewisse Dinge zurückdrehen, eben aufgrund der Sachen, wenn ein Landesverband unter Beobachtung des Verfassungsschutzes ist, dass man dann sagt, nee. Aber vielleicht bin ich da zu naiv. Man müsste dann auf den Anspruch der Öffentlich-Rechtlichen, die es ja nie allen recht machen, prüfen, um dann zu entscheiden, wie man da entsprechend eben weiter vorgeht. Ja, und es ist ja auch relativ pikant, dass die AfD auf der einen Seite sagt, unser ambitioniertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD und nicht ARD schauen. Mhm. Das hat die Alice Weidel 2018, wurde sie hier in der NZZ zitiert, vermute mal selbst auch 2018 gesagt. Also da, für die AfD sind ja die Öffentlich-Rechtlichen der Feind, weil sie halt auch sehr doch noch kritisch entsprechend über die AfD berichten. Auf der anderen Seite nehmen sie die Einladung natürlich gerne ein.
Ja, also zum ersten Punkt, oder sind drei Punkte sind eigentlich dabei. Also erstmal dieses, die Öffentlich-Rechtlichen sind der Feind. Das Problem ist, dass das ja zieht bei vielen. Also das Vertrauen in die Medien sinkt. Ich habe mir so ein paar Studien angeguckt. Es ist halt nicht allzu hoch, muss man leider sagen. Vertrauen in nicht nur in Öffentlich-Rechtliche, sondern in Medien grundsätzlich. Ich glaube, im Fernsehen ist es am geringsten. Also erstmal, dass dieses grundsätzliche Diskreditieren, verächtlich machen von Medien, von Journalistinnen und Journalisten, das zieht bei vielen, das ist halt ein Problem. Und zu dem ersten Punkt, was du gesagt hattest, die Leute sollen nicht ARD, sondern AfD gucken, auch das funktioniert ja leider. Also wenn man sich eben anguckt, wie die AfD, da hast du, glaube ich, ja auch schon einiges drüber geschrieben, wie die AfD eben so in Social Media unterwegs ist und wie sie sich das mit den anderen Parteien verhält, da ist die AfD leider weit, weit vorne. Also was Reichweite angeht, was Interaktionen angeht, das muss man halt leider auch sagen. Da macht die AfD, macht in ihrem Rahmen, macht sie das oder nutzt sie eben das, was Social Media ausmacht, eben ganz gut aus. Und auch da müssen eben die anderen Parteien jetzt in dem Falle, aber eben auch so die gesellschaftliche Institution halt dagegen halten. Und das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn halt auf der einen Seite Leute sind, die halt einfach lügen, die über Emotionen gehen, die Dinge verdrehen und dass da dafür eben gelobt werden oder das halt unterstützt werden, da ist halt grundsätzlich die Frage, zahlst du das mit gleichem Heim? Also gehst du halt genauso emotional und auch verkürzend, würde ich mal sagen, vor, nicht lügend, aber verkürzend, oder versuchst du halt mit Fakten dagegen zu halten? Und das ist auch ein sehr, sehr schmaler Grat.
Ja, es ist ja auch, glaube ich, unbenommen, und die Frau Weidel hat auch den Steve Bannon, den Wahlkampfstrategen von Trump, damals getroffen in der Schweiz. dass man einfach Methoden, die Donald Trump ja erfolgreich in seiner ersten Präsidentschaft und ersten Präsidentschaftswahlkampf angewendet hat, dass die eben auch hier von der AfD kopiert werden und erfolgreich kopiert werden. Und man sieht ja auch da viele Parallelen in der Verteuflung der öffentlich-rechtlichen bzw. der Fernsehsender in den USA. Fake News, alles Fake News, alles Fake News. Das ist ja das, gibt es ja x Memes von Herrn Trump zu diesem ganzen Thema. Und erleben wir jetzt auch gerade aktuell, dass Frau Weidel und die Konsorten sagen, diese Demos waren ja gar nicht so, das ist alles gesteuert, die Bilder sind gefälscht, hat Herr Höcke gesagt, konnte man dann sehr leicht widerlegen. Aber auch wenn es, das sind wir gerade bei deinem Punkt wieder, auch wenn das einfach Halbwahrheiten und in dem Fall sogar Lügen sind, verfängt es bis zu einem gewissen Grade. Und dann stellt sich halt die Frage, wie weit kann man sie wirklich dann faktisch mit Inhalten widerlegen? Wollen es die Leute hören? Oder fahren sie dann doch wieder auf die emotionalen Inhalte ab? Und vielleicht ist der Vergleich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke auch an die Zeitung mit den vier Buchstaben, wo ja auch solche, ja, also die negative Überschrift, die Halbwahrheit, das Plakative, die plakative Aussage ist ja leichter zu konsumieren, ist wesentlich schlimmer, wesentlich schwieriger, argumentativ, faktisch dagegen vorzugehen. Aber vielleicht haben wir gar keine Wahl, sondern wir müssen es tun.
Ja, oder wir haben halt, ich meine, es gibt ja auch ein gutes Gegenbeispiel, wenn man das so sagen kann. Ich meine, was hat jetzt die ganzen Demos gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD sozusagen dann letztendlich, oder was hat denn das Fass zum Überlaufen gebracht? Was war der letzte Tropfen? War eben eine Medienberichterstattung von Korrektiv, die natürlich.
Spionage, Verbrecher, die Grundrechte wurden
Ja,
ausgehebelt, das darf
genau.
man nicht.
Ja, also man muss halt dazu sagen, die war natürlich auch hat natürlich bestimmte Bilder hervorgerufen, ne, mit diesem Geheimtreffen, Hotel in Potsdam, ne, Wannsee-Konferenz und so weiter. Muss man halt sagen, dass es gab eben gewisse.
Deportationsbahnhöfe, in denen die Leute
Genau,
abgeschoben waren, sowas hatten wir in
genau,
Deutschland ja alles schon mal.
genau. Genau. Und das ist natürlich, und da kann man natürlich sagen, dass wie halt Medienberichterstattung halt auch wirklich funktionieren kann und halt auch Demokratie, also Menschen eben auf die Straße für die Demokratie bringen kann oder also sich dann für die Demokratie einzusetzen. Und das ist ja wiederum ein gutes Zeichen. Und mal gucken, wie es sich dann ausdrückt in Zustimmung oder eben Ablehnung der AfD dann letztendlich bei Wahlen. Aber ich glaube, ja, vielleicht ist das eben genau jetzt der Punkt, wo es halt nötig wird. Ich meine, darüber haben wir jetzt auch schon öfters ja gesprochen, wo es halt wirklich darum jetzt geht, die Demokratie zu verteidigen und eben alles dafür zu tun, dass natürlich weiterhin jemand wie, weiß ich nicht, Lindner, Merz, Linnemann, wie auch immer, halt ihre Sachen sagen können, genauso wie auf der anderen Seite des politischen, demokratischen Spektrums. Aber dass es halt ganz klar bei allen Demokraten, Demokratinnen halt ist, so jemand wie die AfD, Demokratiefeinde, haben halt nichts zu suchen hier. Das ist halt der Punkt.
Ja, das sind natürlich zwei Themen über Herrn Merz und seine Strategie und die von Herrn Lindemann könnte man jetzt auch reden, die auch teilweise Trump-Methoden schamlos kopieren, was ich für absolut falsch
Ja.
halte. Das ist der Punkt Nummer eins. Und bei den Demos mein einziger oder mein Bedenken, erstmal Chapeau vor allen, die hingehen und vor allem für diejenigen, die im Osten hingehen, in neuen Bundesländern, wo ja durchaus die Neonazis, Schlägertrupps daneben stehen und versuchen, die Leute einzuschüchtern. Also da ist noch ein ganz anderer Mut, als wenn du nach Siegburg auf die Demo gehst oder ich nach Darmstadt gehe, wo uns ja
Genau.
nichts passieren kann. Also es ist ja da wirklich eine sehr, sehr breite
Ja.
Allianz. Also da, aber wie nachhaltig ist das Ganze? Ja? Wir haben die Europawahlen, wir haben dann drei Landtagswahlen. Und im Prinzip musst du ja immer weitermachen, denn die AfD macht weiter. Sie macht seit länger als 2018. Jeder Parteimitglied ist ein Parteisoldat, der in den sozialen Medien, erstmal auf Facebook, dann eben auf TikTok oder Insta entsprechend die Nachrichten verteilen soll und so weiter und so fort. Also da ist eine Strategie dahinter. Und mit One-Off-Demos, es sind keine One-Off-Demos, wir machen das jetzt schon einige Zeit. Aber wird das über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr tragen? Oder brauche ich andere Strategien? Wenn ich da meinen Blog sehe, also du weißt ja, dass ich normalerweise eher über Digitalisierung und Technologie schreibe. Also die letzten Monate ist das Thema eigentlich Bekämpfung der Rechtsradikalen. Also ich denke, das ist
Ja.
ein Thema, das wir weiter treiben werden müssen.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, es sind halt, wir haben jetzt auch schon, also es hat natürlich auch digitale Aspekte, weil halt einfach unsere Öffentlichkeit halt auch im Digitalen stattfindet. Es hat Aspekte in Richtung künstliche Intelligenz. Du hast gerade schon gesagt, Höcke und Konsorten sagen halt, ja, alles fake und die sind halt alles, alle Bilder, die man sieht, ist halt alles irgendwie ja von KI generiert oder was auch immer. Also da spielen halt wirklich wahnsinnig viele Dinge mit rein und das ist ja auch noch ein Problem, weißt du, dass du halt du kannst halt jetzt ohne Probleme kannst du halt irgendwie sagen, was du willst. Es wird verbreitet, es wird darüber diskutiert. Auch durch eben diese ganze KI-Diskussion weiß man eben oder wissen eben Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr so richtig, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht. Das sind ja alles die Strategien. Es ist halt grundsätzlich halt zu diskreditieren und dann, dass man halt nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Das sind alles Strategien, die muss man halt ganz klar aufdecken.
Ja, und kommen natürlich jetzt auch die Chatbots hinzu, die KI-getriebenen
Ja.
Chatbots, die quasi als Dreckschleudern das Ganze noch potenzieren von der ganzen Geschichte her. Ja,
Ja.
Lars, ich denke, es ist vielleicht jetzt dann Zeit, heute einen Schnitt zu machen. Also ich sehe, wie gesagt, generell das Thema Öffentlich-Rechtliche, wie sollten die reformiert werden? Das haben wir
Ja.
auf der Agenda vielleicht nächste Woche. Und ich glaube, das Thema Fake News, Social Media, jetzt gerade in den Wahlkämpfen, aber nicht nur dort. Wir wissen ja, dass Herr Putin da auch nicht unaktiv war, gerade durch die Presse gegangen, wird uns vielleicht auch nochmal beschäftigen. Ja, eine
Ja.
Konklusion haben wir nicht, ne? Also ich denke mal, ich tendiere eher dazu, Ihnen so wenig Sendezeit wie möglich zu geben. Das wäre so mein Punkt. Ich bin vielleicht bei dir, dass man nur gewisse Formate mit Ihnen spielen sollte, wenn überhaupt.
Ja.
Und ja, da schauen wir mal, wie das jetzt die nächsten Tage und Wochen weitergeht. Also bisher habe ich nicht vernommen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sie in Anführungsstriche aussperren oder boykottieren wollen. Wobei die Sendung Hart aber fair, vielleicht zum Abschluss, und das empfand ich als eine Ermutigung vor Jahren, wenn Herr Gauland nach seiner Fliegenschiss-Aussage
Ja.
gesagt hat, den laden wir nicht mehr ein. Das finde ich eigentlich die richtige Strategie. Das wäre mein Schlusswort. Yours.
Ja, genau. Also ich bin da, habe da jetzt nicht die eindeutige Meinung dazu. Wie gesagt, ich glaube, wichtig ist halt wirklich, wie umgehen mit ihnen und nicht, ob sie jetzt eingeladen werden oder nicht. Wenn sie halt konfrontiert werden, dann muss man halt sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sein und sich halt auch nicht einlassen auf die ganzen Strategien, die sie haben.
Das ist nicht einfach, das unterschätzen wir
Ja.
besser nicht. Da musst du echt auch ein Profi sein. Lars,
Ja.
I thank you very much and my good English. Ich wünsche dir viel Spaß in München. Ja. Und dann bereiten wir
Dankeschön.
uns nächste Woche auf, ja, wie soll es mit den Öffentlich-Rechtlichen weitergehen?
Genau.
Was bemängelt die CDU/CSU an den Öffentlich-Rechtlichen? Was bemängelt ein FAZ an Carsten Klug dran? Wie sollen sie reformiert werden? Was mit der Kohle? Und auch da ist das Thema, steht vielleicht die ARD vor einem radikalen Wandel, wenn die AfD in einem der Landtage entsprechend Mehrheiten bekommt. Bis dann, lieber
Ja.
Lars.
Bis dann. Tschüss.